Hi, mein Name ist Jakob.
Hi, und mein Name ist Anton. Und wir sind zwei sprechbegeisterte Sprachwissenschaftler. Und tagtäglich wandeln wir auf den Pfaden der Sprache. Von unseren wechselseitigen Ausflügen erzählt alle zwei Wochen der eine dem anderen und ihr könnt mitkommen. Ein Podcast von Jakob und Anton. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Sprachpfade. Jakob, hallo, ich grüße dich.
Hallo, willkommen zurück.
Großartig, dass es wieder mal klappt, dass wir eine Folge aufnehmen. Und ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn in der heutigen Folge werde ich zuhören, was du uns, Jakob, mitgebracht hast.
Gefallen dir die Zuhörfolgen mehr als die Selbstredfolgen?
Ich würde sagen, beide Arten der Folgen sind auf ihre eigene Art und Weise interessant. Aber ich höre auch sehr gerne dem zu, was du erzählst, weil das sind immer wieder neue Aspekte der Linguistik. Das macht immer Spaß. Und außerdem, um eine schon sehr häufig gebrauchte Redewendung nochmal zu gebrauchen, ich hänge sehr gerne in deinen Lippen. Deswegen sind es auf jeden Fall schöne Folgen. Aber bevor ich an deinen Lippen hängen werde, Jakob, habe ich eine Frage an dich. Worum ging es denn letzte Folge? Gucken wir mal, wie gut du aufgepasst hast.
Letzte Woche habe ich zugehört und da hast du uns etwas über Emojis erzählt. Ein bisschen über die Geschichte, wie Emojis entstanden sind und entwickelt wurden. Mhm. Und auch, was Emojis jetzt für uns heute in unserer Kommunikation, vor allem in unserer Chat-Kommunikation, bedeuten und welche Funktion Emojis da erfüllen können.
Ja, genau, darum ging es letzte Folge. Und falls ihr Lust habt, ein bisschen mehr über Emojis was zu erfahren, dann hört doch gerne rein in die letzte Folge 5 der 6. Staffel.
Ganz genau.
Gut aufgepasst, Jakob.
Lieber Anton, zu deiner exzellenten Folge, hast du da Feedback bekommen?
Ja, ich habe tatsächlich ein paar Nachrichten bekommen, in denen es vor allem um das Feedback ging zur letzten Folge. Und ich werde nicht alle Nachrichten vorlesen, aber zwei möchte ich besonders hervorheben und deswegen nenne ich sie hier im Podcast. Mhm. Die erste Nachricht, die ich vorlesen möchte, kommt von unserer Stammhörerin Emilia. Sie schreibt uns auf Spotify, Hammer Folge, Hammer ist vor allem hier aber als Emoji getippt.
Yes, sehr gut.
Und dann geht's weiter im Text, aber ich muss natürlich sagen, es ist eine sehr besondere Art der Nachrichten, die wir bekommen haben, weil jetzt kommen Emojis vor und jetzt muss ich gucken, wie ich das in einem auditiven Format gut rüberbringe.
Oha, okay.
Ich versuche aber mein Bestes. Emilia schreibt: Einige Emojis irritieren mich in ihrem Ton sehr. Jetzt kommt ein Beispiel-Emoji, nämlich das lächelnde, umgedrehte Gesicht.
Ah ja.
Ist fast genauso passiv-aggressiv wie der hier. Und da kommt dieses Emoji, was lächelt, vor, über das wir tatsächlich auch so gesprochen haben, dass das so ein totes Lächeln ist.
Das normale Lächeln quasi.
Das normale Lächeln ohne größere Augen und ohne Bäckchen. Besonders spannend finde ich auch folgende zwei Emojis, und zwar ein lachendes, weinendes Emoji und ein tatsächlich weinendes Emoji. Mm. Der lachende, weinende Emoji drückt eher ein vor Lachen weinen aus, während der zweite Freude eher intensiver ausdrückt. Also zum Beispiel ist etwas emotional so stark rührend, dass man weinen muss. Zum Beispiel diese Katze ist so süß. Den verwendet Emilia auch oft. Mhm. Das, was man an dieser Nachricht, finde ich, sehr gut sieht, ist, dass die Verwendung von Emojis höchst persönlich ist. Also ich zum Beispiel würde niemals das richtig weinende, in Strömen weinende Emoji dafür verwenden, um nochmal eine starke Rührung zu suggerieren.
Ja.
Aber tatsächlich, bei Emilia ist das so. Also nicht nur etwas sehr negativ weinendes, enttäuschendes, was damit rübergebracht werden soll, sondern tatsächlich auch so eine Art Rührung. Das fand ich sehr interessant.
Ich vermute mal, nicht nur bei Emilia ist es so. Emilia hat es uns jetzt zurückgemeldet. Also
genau. Absolut richtig. Und das hatten wir ja auch Ende der letzten Folge so ein bisschen auch bei uns selber gesehen, dass wir bestimmte Emojis, unsere häufigsten Emojis, die wir verwenden, teilweise auch ganz anders verwendeten als die sozusagen konventionelle Bedeutung dieser Emojis auf Emojipedia geschrieben war.
Ja, so wie der Name war. Also so haben wir es nicht immer verwendet, ja.
Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch die zweite Nachricht erwähnen. Und zwar schreibt uns achso2004.de, für jedes Emoji gibt es tatsächlich eine feste Bezeichnung. Die wird mir beispielsweise vorgelesen, wenn ich als blinde Person Emojis benutze. Das kann zu ziemlicher Verwirrung führen, weil dadurch ja schon eine Bedeutung impliziert wird. Beispielsweise wird das Emoji smilender, lachender, mit Tränen lachender Emoji als Gesicht mit Freudentränen eingeordnet. Ein Grund dafür, dass einige blinde Personen es verwenden, wenn sie sich über etwas besonders doll freuen. Da kann auf ein Ich liebe dich dann schon mal mit diesem freudelachenden Emoji geantwortet werden. Und das ergibt natürlich Sinn, wenn dieses Emoji als Gesicht mit Freudentränen eingeordnet wird und nicht ein komplett lachendes Emoji oder so verstanden wird.
Ja, ja.
Das fand ich auf jeden Fall interessant.
Ja, das stimmt. Wenn man den Smiley sieht, dann ist es eher ein stark lachender Smiley und vor Lachen Tränen die Augen und beschrieben wird er als vor Freude Tränen die Augen und nicht als lachend. Okay, ja, das ist sehr interessant, dass es dann natürlich anders verwendet wird, das ist klar.
Und mich hat es fasziniert, dass es anscheinend ja wirklich für jedes Emoji eine Bedeutung gibt, die dann auch zum Beispiel in der Kommunikation bei Menschen, die blind sind, auch als solche vorgelesen werden. Und das stimmt ja schon, dann wird wirklich ein sehr großer Teil der Bedeutung von Emojis einfach impliziert, was natürlich dazu führt, dass die anders verwendet werden als in Kommunikation visueller Art.
Interessant. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank euch beiden und allen weiteren, die auch eine Nachricht geschrieben haben, aber die ich jetzt nicht vorgelesen habe. Und ich möchte auch noch an dieser Stelle weiterhin in Erinnerung rufen, dass wir immer noch sehr daran interessiert sind, von euch allen Emojis zu bekommen. Und zwar eure 5 Lieblings-Emojis oder die 5 am häufigsten verwendeten Emojis. Aha. Das wäre auf jeden Fall großartig. Schickt es uns einfach in den Kommentarspalten bei Instagram oder bei Spotify. Das freut uns auf jeden Fall.
Ja, das wäre toll.
Genau. Jakob, hast du denn noch was du sagen möchtest?
Ja, ich habe noch Neuigkeiten. Und zwar war ich vor kurzem als Gast eingeladen in einem Podcast. Und dieser Podcast ist jetzt erschienen. Und deshalb wollte ich das hier einmal erwähnen. Und zwar hat Stefan Hartmann, der Professor an der Uni Düsseldorf ist, für deutsche Sprachwissenschaft, zusammen mit Kollegen, mit linguistischen Kollegen einen Podcast. Dieser Podcast heißt Sprache und Gendern, also quasi das N in Klammern, Gender und Gendern. Also klar, es geht irgendwie um Sprache, um Gendern und gendergerechten Sprachgebrauch. Und in der Episode 5, die jetzt erschienen ist, die heißt Historische Dimensionen, da war eine Kollegin von mir aus Hamburg zu Gast, Tanja Stefanovic, und ich. Wir beide waren eingeladen und wir beide haben über unsere jeweils historischen, also sprachhistorischen Promotionsthemen gesprochen. Diese Themen haben nämlich mit Genderlinguistik zu tun. Und in dem Podcast hat Tanja ihr Promotionsthema vorgestellt und ich habe meines so ein bisschen vorgestellt. Anton, du hast dir ja immer gewünscht, dass ich mal eine Folge zu meinem Promotionsthema mache. Jetzt gibt es quasi schon eine Folge dazu. Und wir haben natürlich versucht, das so zu tun, dass das möglichst viele Leute auch nachvollziehen können, was wir so machen. Wenn ihr Interesse habt, dann habe ich euch die Episode in den Shownotes verlinkt und dann könnt ihr da draufklicken und euch die Folge anhören.
Ja, auf jeden Fall nachhören. Also ich werde auf jeden Fall mich gleich nach der Aufnahme hinsetzen und diese sicherlich sehr spannende Folge mir anhören. Cool, Jakob, danke für den Hinweis. Okay, dann denke ich, sind wir fertig mit unserem Orga-Block und es ist soweit. Es ist soweit, Jakob, du darfst uns was Großartiges erzählen.
Das mache ich sehr gerne. Lieber Anton, ich steig direkt ein. Wie würdest du folgenden englischen Satz ins Deutsche übersetzen? I ate the apple.
Ich würde den Satz so übersetzen. Ich aß einen Apfel.
Aha, du würdest den Satz so übersetzen, okay. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du übersetzen wirst, ich habe den Apfel gegessen. Ist das für dich auch möglich, dass du diesen Satz so übersetzt?
Ja, na klar, natürlich. Das ist ja auch die Form, in der wir häufiger, mündlich zumindest, etwas in der Vergangenheit ausdrücken.
Aha, okay, spannend. Und du hast den Satz ja aber trotzdem übersetzt mit ich aß den Apfel. Was hat dich denn dazu geführt, den Satz so zu übersetzen?
Ich denke, dass ich einfach die drei in der Schule gelernten Vergangenheitsformen vom Verb essen, also eat, durchgegangen bin und eat, ate, eaten in Kopf abgespielt habe und dann bei ate an aas dachte, also an die wirkliche Präteritumform.
Aha, ja, sehr gut, sehr gut. Okay, okay, also ich fasse mal zusammen. Es gibt im Deutschen anscheinend zwei verschiedene Möglichkeiten, das englische Past Tense zu übersetzen. Es gibt das Präteritum oder die Vergangenheit 1 und dieses Präteritum, das entspricht dem englischen Past Tense, also auch etymologisch. Tatsächlich, Englisch ate und Deutsch aß sind nicht zufällig ähnlich, sondern das ist dasselbe urgermanische Wort, das sich in den beiden Sprachen unterschiedlich entwickelt hat. Aber es gibt auch noch das Perfekt. Ich habe gegessen. Das Perfekt gibt es auch im Englischen. Es heißt dort Present Perfect. Es hat dort aber eine etwas andere Funktion. Deshalb, das Past Tense des Englischen kann man sowohl mit Präteritum als auch mit Perfekt relativ unkompliziert und relativ fehlerfrei übersetzen. Im Deutschen gibt es also zwei grammatische Möglichkeiten, die ich sag mal, normale, in Anführungszeichen, Vergangenheit auszudrücken. Die Vergangenheit 1 und die Vergangenheit 2 oder Präteritum und Perfekt. Und aus linguistischer Perspektive ist das komisch. Denn eine Sprache leistet sich in der Regel eigentlich keine Doppelungen. Es gibt zum Beispiel in den Sprachen dieser Welt eigentlich nie echte Synonymie. Also es gibt wirklich in den allerwenigsten Fällen zwei Worte, die wirklich das komplett Gleiche bedeuten, ohne nicht in irgendeine Richtung noch eine Konnotation zu haben, die es in die eine oder in die andere Richtung so ein bisschen pusht. Warum sollte das Deutsche dann zwei Möglichkeiten haben, die Vergangenheit auszudrücken? Wenn sprachhistorisch orientierte LinguistInnen so eine Doppelung im System feststellen, dann denken wir eigentlich sofort daran, dass es wohl Bewegung im Sprachsystem gibt, also Sprachwandel. Und wir stellen sofort die Vermutung auf, dass die eine Möglichkeit, die Vergangenheit auszudrücken, eventuell die andere Möglichkeit, die Vergangenheit auszudrücken, ablöst oder verdrängt. Und im Falle des Präteritums und des Perfekts ist es genau so. Sprachhistorisch ist es nämlich so, dass das Präteritum immer weiter geschwunden ist und dass das Perfekt immer weiter expandiert ist. Und das Spannende und das Tolle ist, wir können es live im Laufe unseres Lebens beobachten, lieber Anton.
Das stimmt wirklich.
Wir reden hier natürlich von Sprachwandel, der dauert eine lange Zeit, aber innerhalb von einer Generation ungefähr kann man Sprachwandel schon feststellen. Und ich bin mal gespannt, wie es in 30 Jahren sein wird mit dem Perfekt und dem Präteritum, wie weit das Präteritum vielleicht schon geschwunden ist, wie weit das Perfekt expandiert ist. Aber bevor wir über Präteritum-Schwund und Perfekt-Expansion reden, dachte ich, wir machen mal eine kleine sprachhistorische Grundsatzlektion und sprechen über den Ursprung des Präteritums und den Ursprung des Perfekts. Was sind das eigentlich für Zeitformen? Wo kommen die her oder wie haben die sich entwickelt?
klingt großartig, Jakob. Finde ich super toll.
Sehr gut. Und wenn man sprachhistorisch auf das Präteritum und das Perfekt schaut, dann stellt man sehr schnell fest, diese beiden Zeitformen sind verschieden alt. Lieber Anton, was denkst du, ist die ältere grammatische Form? Das Präteritum oder das Perfekt? Erinnerst du dich an die Einführung in die Sprachgeschichte?
Nein, nicht mehr. Also ich muss jetzt tatsächlich tippen und ich erkläre auch kurz meine Gedankenlogik dahinter. Mhm. Und zwar würde ich jetzt vermuten, dass die Form des Perfekts älter ist, weil sie analytisch ist. Also sie setzt sich ja aus zwei, jetzt vereinfacht gesagt, Wörtern zusammen. Ich habe gegessen, bin gewesen und ich glaube, dass diese Form der Veränderung von Wörtern eher stattgefunden hat als die synthetische, also am Wort verändernde Veränderung eines Wortes, wie das im Präteritum der Fall ist.
Okay, du hast komplett die richtigen Kategorien angewendet, kann man sagen, aber hast dann quasi einen Vorzeichenfehler gemacht.
Sehr gut. Es ist genau umgekehrt der Fall, nicht wahr?
Es ist exakt umgekehrt. Also, das Perfekt ist eine eher analytische Form. Was das genau ist, erkläre ich später noch. Und das Präteritum ist das Gegenteil. Man sagt synthetisch. Mhm. Also, Analyse und Synthese bedeutet im Kern einfach nur, Synthese bedeutet zusammengestellt. Mehrere Dinge ergeben eine Sache, synthetisieren, kennt man ja heute noch. Und Analyse, das kennen wir auch noch aus einem anderen Zusammenhang, das bedeutet sowas wie auseinanderlösen, auseinandertrennen. Daher auch die Analyse, also Analyse ist ursprünglich sowas wie eine Aufgliederung von Dingen, um sie genau betrachten zu können. Und hier wird also eine Sache aufgetrennt auf mehrere Worte, beziehungsweise mehrere Wortformen. Und das Präteritum ist aber tatsächlich älter und man erkennt es daran, dass es synthetisch ist. Also, dass es zusammengestellt ist. Dazu sage ich später noch was. Du hast das jetzt quasi schon vorgegriffen, Anton, in deiner Begründung. Keine Sorge, ich sage dazu später noch was.
Okay.
Also, weil das Präteritum die ältere Form ist, schauen wir uns die mal zuerst an.
Klingt logisch.
Und im Präteritum müssen wir eigentlich nochmal unterscheiden, denn da gibt es ja das starke und das schwache Präteritum. Und auch die sind verschieden alt, denn auch das sind ursprünglich eigentlich zwei verschiedene Formen.
Die starken Formen sind älter und die schwachen, genau, die sind neuer. Daran erinnere ich mich noch sehr gut an meine Seminare der Sprachgeschichte.
Ganz genau, ja, sehr gut. Also wir haben jetzt schon so eine Reihenfolge. Erst starkes Präteritum, dann schwaches, dann entwickelt sich das Perfekt. Und das starke Präteritum, das wird mit Ablaut gebildet. Also ich nenne mal ein paar Beispiele. Reiten, Ritt, Biegen, Bog, Singen, Sang, Nehmen, Nahm, Essen, Aß. Das hatten wir ja gerade schon. Und da ändert sich immer der Vokal im Verbstamm. Reiten, Ritt, Biegen, Bog, Essen, Aß. Und diese Ablautung, das ist die älteste Form der Vergangenheit im modernen Deutschen. Und diese Ablautmuster, die gehen zurück auf ursprünglich ein einziges Ablautmuster, das es mal im Proto-Indoeuropäischen gegeben hat. Also wirklich ganz, ganz früh in der frühesten Ursprache, die wir so rekonstruieren können für das Deutsche. Da hat es dieses Ablautmuster schon gegeben. Und lautlich hat sich das dann entwickelt in lauter verschiedene Ablautmuster durch viele verschiedene Prozesse, die im Laufe von vielen, vielen Jahrtausenden vonstatten gegangen sind. Im Proto-Indoeuropäischen war der Ablaut aber noch kein Mittel, die Vergangenheit zu markieren. Aber der Ablaut entstand eben im Proto-Indoeuropäischen und im Laufe der Entwicklung hin zum Protogermanischen, also zum Urgermanischen, hat sich dieser Ablaut und diese Regelmäßigkeit des Ablauts quasi zum Vergangenheitsmarker entwickelt. Also zu einer Möglichkeit, die Vergangenheit zu markieren. Das ist unser starkes Präteritum. Es erfüllt denselben Zweck immer noch. Also seit protogermanischer Zeit, wahrscheinlich sogar vor protogermanischer Zeit, seit wirklich Jahrtausenden, erfüllt es diesen Zweck. Mhm. Lesen las, essen aß, nehmen nahm. Also man kann sagen, ein gutes Werkzeug. Es erfüllt seine Funktion seit mehreren tausend Jahren.
Also liegt es an der Sprachgeschichte, dass viele fremdsprachenlernende Menschen, die das Deutsche noch nicht mit der Geburt erfahren haben, so große Schwierigkeiten haben, wenn sie Verben in verschiedene Zeitformen setzen müssen.
Ganz genau, so ist es. Also ursprünglich war das ein sehr regelhaftes und regelmäßiges System, aber über die Jahrtausende hinweg ist es natürlich sehr in Schieflage geraten, kann man sagen, und hat an Regelmäßigkeit eingebüßt. Und heute kann man gut und gerne sagen, dass die starken Verben, also die, die das starke Präteritum haben, unregelmäßige Verben sind. Und Sprachlernende, die Deutsch lernen, die lernen nicht mehr irgendwelche Regelmäßigkeiten bei den starken Verben, sondern die lernen sie einfach als unregelmäßige Verben.
Ja, ja, ja.
Weil der Ablaut so alt ist, finden wir ihn übrigens auch in anderen indoeuropäischen und in anderen germanischen Sprachen. Der Ablaut hat zwar nur in den germanischen Sprachen die Funktion der Vergangenheitsmarkierung übernommen, aber er ist in anderen indoeuropäischen Sprachen auch da. Eine andere germanische Sprache wäre wieder das Englische. Da gibt es den Ablaut auch. Sing, sang, write, wrote. Das sind so ganz klassische, unregelmäßige Verben aus dem Englischunterricht. Das sind eigentlich die starken Verben. Der Ablaut in einer anderen indoeuropäischen Sprache, was wir heute auch noch verstehen können, ist zum Beispiel das Altgriechische. Aus dem Altgriechischen haben wir das Lehnwort Logik. Und da finden wir ein O. Logik, das kommt von Logos. Logos bedeutet das Wort. Ursprünglich einfach. Also ist ein Wort für Wort, muss man sagen. Und bedeutet nicht nur Wort, bedeutet auch sowas wie die Rede zum Beispiel. Ein anderes Wort, das wir aus dem Altgriechischen kennen, ist das Wort Lexikon. Und Lexikon kommt von Lexis und Lexis. Da steckt auch wieder ein Lek drin, wie in Logos, Log. Und Lexis bedeutet ursprünglich auch einfach nur Wort. Lexikon, also das, was mit Wörtern zu tun hat. Und ist quasi eine andere Bildung zur selben ursprünglichen Wurzel. Und einmal haben wir ein E und einmal haben wir ein O. Lexikon und Logik. Und die ursprüngliche Wurzel ist quasi entweder Leck oder Log. Und da haben wir auch Ablaut. Das ist auch ein ursprünglicher indoeuropäischer Ablaut. Im Altgriechischen hat der Ablaut nur nicht die Funktion übernommen, die Vergangenheit zu markieren. Das macht er im Germanischen sehr, sehr regelmäßig.
Das ist super spannend, wo sich alles Spuren der gemeinsamen sprachlichen Herkunft heute noch finden lässt. Sowohl in unseren Vergangenheitsformen als auch im Griechischen.
Ich erzähle dir jetzt noch was Spannendes. Der Begriff Ablaut, der wurde von Jakob Grimm geprägt und der hat diesen Ablaut das erste Mal natürlich fürs Deutsche erstmal beschrieben und als dann relativ schnell klar wurde, in anderen germanischen Sprachen gibt es auch, wurde das Wort, nicht nur das Konzept, sondern das Wort auch entlehnt und im Englischen heißt dieses Wort Ablaut. Es ist quasi ein deutsches Lehnwort im Englischen.
Ein Fachwort?
Ein englisches Fachwort mit deutschem Ursprung. One Ablaut, two Ablauts. Das ist also das starke Präteritum. Das schwache Präteritum wird mit dem sogenannten Dentalsuffix gebildet. Also an den Verbstamm wird eine Endung drangehängt. Anders als beim starken Präteritum ändert sich der Verbstamm selber aber nicht. Also lachen, lachte, winken, winkte. Sagen, sagte. Ist relativ einfach im Vergleich zum starken Präteritum. Deswegen für Sprachlernende sagt man, das ist das regelmäßige Präteritum. Und es ist auch immer die gleiche Endung. Und auch dieses Präteritum, dieses schwache Präteritum, gibt es in allen germanischen Sprachen. Es ist aber nur in den germanischen Sprachen vertreten und in keiner anderen indoeuropäischen. Das bedeutet im Umkehrschluss, im Englischen gibt es das auch. Und na klar, da haben wir auch ein schwaches Präteritum. Wir haben zum Beispiel to laugh und laughed. Also dieses ED, was hinten an die regelmäßigen Verben drangehängt wird, das ist das Dentalsuffix des schwachen Präteritums. Mhm. Und wie sich das genau entwickelt hat, liegt noch in Dunkelheit. Man weiß aber, dass es ursprünglich eine Periphrase war, also eine Mehrwortkonstruktion.
Ah.
So wie ja das Perfekt auch eine Mehrwortkonstruktion ist, das moderne Perfekt. Mhm. Und diese Periphrase wurde wohl mit dem Vorfahr des Wortes tun gebildet. Also ich transponiere mal in Anführungszeichen das Ganze ins Neuhochdeutsche, damit man es nachvollziehen kann. Diese ursprüngliche Periphrase des schwachen Präteritums war wohl sowas wie ich tat lachen. Und damit hat man die Vergangenheit ausgedrückt für all die Verben, die kein starkes Präteritum bilden, also die keinen Ablaut haben. Der Ablaut ist ja noch früher ererbt, aber im Laufe der Sprachgeschichte kommen ja kontinuierlich neue Worte dazu. Was macht man mit den neuen Worten? Wenn sie nicht in das bestehende System einsortiert werden, braucht man was Neues. So hat sich also diese Periphrase herausgebildet. Ich tat lachen, nur die Reihenfolge war anders. Wahrscheinlich hat man früher sowas gesagt wie ich lachen tat. Daraus wurde mit der Zeit ich lachen tat, ich lachte.
Ah.
Das ist die Vermutung.
Und wahrscheinlich fand dann diese Form der Präteritumbildung auch Verbreitung, weil das nicht mehr voraussetzt, dass man zum Beispiel die Ablautreihen kennen musste, dass man wissen musste, wie verändere ich jetzt ein Vokal im Stamm, sondern ich hatte eine gewisse Regelmäßigkeit und konnte dann halt mit diesem Tun hinten anfügend die Präteritumform bilden, oder?
Also es ist definitiv eine regelmäßigere Form, als das mit dem Ablaut zu machen, weil es ja in der Zwischenzeit verschiedene Ablautmuster gab. Aber ob das wirklich der ausschlaggebende Punkt ist, ist nicht so ganz klar, warum das gemacht wurde. Vermutlich gab es einfach eine Reihe an Verben, die keine Ablautung hatten und auch keine Ablautung bilden konnten, aus verschiedenen lautlichen Gründen. Und da brauchte man ja trotzdem eine Möglichkeit, die Vergangenheit auszudrücken.
Mhm.
Und dieses schwache Präteritum ist übrigens immer noch produktiv. Also es ist nicht nur das, was wir heute als regelmäßiges Präteritum beschreiben würden, sondern es ist auch das einzige Präteritum, das neue Formen bilden kann. Nämlich, wenn neue Verben ins Deutsche kommen, wie zum Beispiel googeln oder downloaden, dann bilden wir das Präteritum dieser Verben mit dem schwachen Präteritum googelte, downloadete. Und tatsächlich ist es so, dass das starke Präteritum nicht mehr nur keine neuen Verbformen mehr produziert, sondern es ist auch so, dass manche Verben vom starken ins schwache Präteritum überwechseln.
Ja, genau. Ja, ja.
Also früher sagte man, ich frug und ich bug und heute sagte man, ich fragte und ich backte.
Mhm.
Im Englischen passiert es übrigens auch mit anderen Verben aber. Also es sind nicht immer dieselben Verben. Aber das ist sowieso ein ganz anderer Wandel, über den wir vielleicht mal wann anders sprechen. Wir reden ja eigentlich nicht über den innerpräteritalen Wandel, sondern über den Präteritumschwund ganz allgemein gegenüber dem Perfekt. Und ich komme gleich zum Perfekt. Noch ein letztes Wort zum Präteritum. Starkes und schwaches Präteritum schließen sich ja gegenseitig aus. Also Verben haben entweder starkes oder schwaches Präteritum, nicht beides. Es gibt vielleicht mal so eine Übergangszeit, wenn es eben so einen Wandel gibt von der einen in die andere Klasse, aber gibt es nur eine Verbform für das Verb. Aber das Perfekt, das haben ja alle Verben neben dem Präteritum. Also hier gibt es auch eine echte Wahl für uns Sprechende. Wenn ich dich oben gefragt habe, wie übersetzt du diesen Satz, I ate the apple, dann hattest du die echte Wahl zu sagen, entweder ich nehme Perfekt oder Präteritum, weil das Verb essen wirklich in beiden Formen funktioniert. Wenn ich dich gefragt hätte, übersetzt du, ich aß den Apfel oder ich äste den Apfel, dann hättest du gesagt, naja, ich nehme natürlich aß, weil äste ist keine grammatische Form, die man erwarten kann, weil das Verb ja stark ist und nicht schwach.
Ja. Oder du bist ich und hast keine Ahnung und sagst trotzdem an Aste.
Ja, also Verben werden ja schwach, auch durch ihren Gebrauch. Was zum Beispiel ich immer wieder höre in letzter Zeit, ist von scheinen ein scheinte. Also scheinen, schien, geschienen, ja, historisch. Aber viele Leute sagen inzwischen scheinte und gescheint, was stimmt, ja nicht falsch ist. Also das Verb scheint anscheinend in die nächste Klasse, in die schwache Klasse überzutreten.
Stimmt.
Genug vom Präteritum. Jetzt endlich mal zum Perfekt. Das Perfekt ist eine Periphrase und Periphrasen sind, das habe ich auch schon gesagt, analytische Formen. Also sie bestehen aus mehr als einem Wort. Und das Perfekt wird gebildet mit einem Hilfsverb, nämlich mit haben oder auch sein und dem Partizip 2. Und streng genommen sind es eigentlich zwei Konstruktionen. Also es gibt das Haben-Perfekt und das Sein-Perfekt. Ich rede ab jetzt aber immer vom Haben-Perfekt. Und diese Sein-Konstruktion, die lasse ich ein bisschen außen vor, weil die ein bisschen special ist. Wann im Deutschen übrigens ein Verb das Haben-Perfekt und wann das Sein-Perfekt bildet, das habe ich in Folge 4.6 für euch geklärt. Denn diese beiden Konstruktionen schließen sich auch gegenseitig aus. Ein bisschen wie das schwache und das starke Präteritum haben wir das Haben und das Sein-Perfekt und jedes Verb kann nur eins davon haben. Und dieses Haben-Perfekt, diese Konstruktion, die entwickelt sich erst im Althochdeutschen. Also wir sind hier schon in der überlieferten Sprachgeschichte. Sehr viel später als das Präteritum. Also ein Jahrtausend, vielleicht sogar noch später, entwickelt sich das Perfekt. Und im Althochdeutschen bedeutet das ursprünglich auch noch was anderes. Es fungiert nämlich als Resultativ. Also es drückt das Resultat einer Handlung aus. Ich mache mal wieder so ein analoges Beispiel aus dem modernen Deutschen, um das nachzuvollziehen. Ich nenne dir einen Satz. Ich habe die Handtücher trocken. Und trocken, das ist ja hier ein Adjektiv und es beschreibt die Handtücher näher, nämlich wie sie sind. Wie sind sie? Sie sind trocken. Wenn ich jetzt aber trocken durch ein anderes Adjektiv ersetze, das so ungefähr dasselbe bedeutet, dann wird der Entstehungskontext der Haben-Konstruktion schon ein bisschen deutlicher. Ich nenne den Satz: Ich habe die Handtücher getrocknet. Also, ich besitze die Handtücher getrocknet.
Ja,
trocken
ja,
und getrocknet, das bedeutet ungefähr dasselbe. Getrocknet ist aber ein besonderes Adjektiv, nämlich ein Partizip, das ja zu einem Verb gebildet wird. Und getrocknet bedeutet so viel wie jetzt trocken, früher nicht. Daraus ergibt sich implizit, dass der, der die Handtücher jetzt im getrockneten Zustand besitzt, also ich, dass derjenige die Handtücher wahrscheinlich auch trocken gemacht hat. Also ich besitze die Handtücher nicht nur in einem getrockneten Zustand, sondern ich war wahrscheinlich auch der, der die Handtücher trocken gemacht hat.
Ja, ja, ja.
Und dieser erstmal besitzanzeigende Satz wird also so zu einem Satz über eine frühere Handlung, in dem das Resultat präsentiert wird. Ich besitze die getrockneten Handtücher, die ich auch selbst in der Vergangenheit trocken gemacht habe. Diese ganze Bedeutung kommt über eine Implikatur zustande, lieber Anton. Damit sind wir im Bereich der Pragmatik. Über diesen Bereich weiß ich nicht so viel. Aber Anton, du kennst ja den Satz, Grammar is just fossilized pragmatics.
Ja, den kenne ich.
Grammatik ist nur versteinerter Sprachgebrauch. Und genau so ist es. Und aus dieser Bedeutung der Konstruktion, also dieses Resultative, diese resultative Verbalhandlung, die da ausgedrückt wird, entwickelt sich dann im Laufe der deutschen Sprachgeschichte die Funktion, dass das Perfekt einfach für die Vergangenheit verwendet wird. Also im Prinzip haben die Menschen einfach angefangen, das so ein bisschen umzudeuten und für eine normale Vergangenheit zu verwenden. Und das bedeutet jetzt aber nicht, dass das Perfekt und das Präteritum komplett synonym sind. Es gibt schon weiterhin grammatische Kontexte, wo nur das Perfekt oder nur das Präteritum stehen oder gesagt werden kann. Tatsächlich ist es aber so, dass vor allem das Perfekt zunehmend die Aufgaben des Präteritums übernimmt. Auch wenn ich sogar eine Arbeit gefunden habe, die beschreibt, wie auch das Präteritum Aufgaben des Perfekts übernimmt. Also es gibt so verschiedene Deutungen im Raum, aber der Konsens ist schon, das Präteritum schwindet und das Perfekt expandiert. Perfekt übernimmt zunehmend die Aufgaben des Präteritums.
Und mit dieser Beobachtung ist zumindest meiner Wahrnehmung nach auch häufiger so eine bewertende Haltung verbunden. Also häufiger hört man ja, dass es schade ist, dass Präteritum ausstirbt, in Anführungsstrichen. Oder man spricht den Präteritumsformen teilweise ja auch eine größere Stilistik zu, beziehungsweise einen akademischeren Sprachstil, weil Perfektformen ja eher dann im Mündlichen gebraucht werden. Also das sind jetzt so Stereotype beziehungsweise Beobachtungen auch, die damit verbunden sind.
Ja, ganz genau. Wir reden über dieses Prestige später noch so ein bisschen, aber es ist ein interessanter Punkt, genau. Also Perfekt eher mündlich, Präteritum eher schriftlich im Deutschen.
Mhm.
Also das starke Präteritum ist sehr, sehr alt, das schwache Präteritum ist sehr alt und das Perfekt ist relativ jung. Also wir reden von dem Unterschied von mehreren Jahrtausenden zu mehrere Jahrhunderte.
Mhm.
Und man kann das Alter dieser verschiedenen Konstruktionen schon an ihrer Form ablesen. Das ist das, was du vorhin versucht hast mit der Synthese und der Analyse. Also das Perfekt, das braucht ja in Anführungszeichen zur Erfüllung seiner Funktion zwei Worte. Es ist eine Periphrase. Das schwache Präteritum, das hängt an den Verbstamm was dran, verändert aber den Verbstamm nicht. Das starke Präteritum, das verändert den Stamm selbst. Singen, sang. Da wird im Stamm selber was verändert. Und je näher beisammen alle Komponenten einer Form sind, desto tendenziell älter sind sie. Denn es braucht nämlich ein paar Jahrhunderte, um quasi so zusammenzurücken. Und das kann man eben bei diesen drei Formen im Vergleich sehr gut sehen. Beim Perfekt ist das Hilfsverb getrennt vom Partizip, steht im Satz sogar manchmal echt weit auseinander.
Mhm.
Das heißt, eine analytische Form, relativ jung. Dann haben wir beim schwachen Präteritum das Dentalsuffix, das immerhin schon mal an den Verbstamm antritt. Die sind direkt aneinander und bilden zusammen ein Wort. Also die beiden Komponenten sind näher beieinander. Und der Ablaut, der schließlich, der steht ja wirklich im Verbstamm drin. Das heißt, die beiden sind gar nicht mehr so gut voneinander zu trennen. Ich kann jetzt bei der Form sang nicht sagen, was davon ist Präteritummarker und was davon ist Verbalstamm. Beide sind also aufs Engste miteinander verbunden. Und man kann mit sowas natürlich nicht das exakte Alter von der Form bestimmen, aber man kann sowas in Relation zueinander, kann man sagen, das eine ist älter, das andere ist jünger.
Mhm.
So, jetzt doch mal zu unserem Präteritumschwund und der Perfektexpansion. Was ist denn das eigentlich? Also Präteritumschwund bedeutet, dass Formen des Präteritums im Deutschen heutzutage weniger Verwendung finden als früher in der Geschichte des Deutschen.
Mhm.
Und Perfektexpansion bedeutet andersrum, dass Formen des Perfekts im Deutschen heutzutage mehr Verwendung finden als früher in der Geschichte des Deutschen.
Ja, ja.
Präteritumschwund und Perfektexpansion sind also eigentlich zwei Seiten der gleichen Medaille.
Mhm.
Und dass es diesen Präteritumschwund gibt, das ist seit langem bekannt. Die Frage ist nur, wie vollzieht sich dieser Schwund und wo stehen wir gerade? 2018 hat Hanna Fischer ihre Dissertationsschrift veröffentlicht und hat damit dieses Rätsel zu guten Stücken bearbeitet und auch gelöst und besprochen.
Spannend.
Sie hat im Prinzip eine Metastudie gemacht, indem sie viele verschiedene kleinere Studien, die es schon zu dem Thema gibt, aus einzelnen kleinen Dialekträumen gesichtet hat und die Ergebnisse zusammengetragen hat und dann miteinander verglichen hat und ausgewertet hat.
Mhm.
Und ihre Ergebnisse fasse ich jetzt also im Folgenden mal kurz zusammen. Was andere Forschende auch schon vor Hanna Fischer herausgefunden haben, ist, dass es in der Nord-Süd-Ausrichtung des deutschen Sprachraums eine sehr klare Tendenz gibt. Im südlichen deutschen Sprachraum gibt es einen sehr starken Präteritumschwund. Im nördlichen deutschen Sprachraum erhält sich das Präteritum tendenziell.
Mhm.
In den Schweizer Dialekten wird sogar teilweise gar kein Präteritum mehr verwendet. während im nördlichen Deutschland eben noch viel Präteritum in der Umgangssprache verwendet wird. Und dazwischen, also zwischen der Schweiz und Österreich auf der einen Seite und Norddeutschland auf der anderen Seite, liegt eine Staffellandschaft, wie Fischer das nennt. Also eine regional zersplitterte Landschaft und graduell ändert sich dieses Präteritum-Perfekt-Gemenge, je weiter man von Süden in den Norden geht oder andersrum.
Ach, schön.
Also je südlicher im deutschen Sprachraum ich bin, desto weniger Präteritum sprechen die Menschen, je nördlicher, desto mehr. Aber wie genau funktioniert das? Hanna Fischer hat da Faktoren herausgearbeitet, entlang derer sich das Präteritum zurückzieht und das Perfekt expandiert. Und ich stelle die mal kurz vor. Den ersten Faktor, der ist relativ einfach und den habe ich auch schon genannt, das ist Frequenz. Je nördlicher wir kommen im deutschen Sprachgebiet, desto häufiger wird Präteritum verwendet, je südlicher, desto seltener. Im ostfränkischen Dialektraum, der liegt so relativ in der Mitte des Sprachraums, geografisch gesehen in der Mitte, wo ich herkomme, übrigens aus dem ostfränkischen Dialektraum, da beträgt zum Beispiel das Perfekt-Präteritum-Verhältnis 60 zu 40. Also 60% Perfektformen, 40% Präteritumformen, wenn über die Vergangenheit gesprochen wird. Im Schwäbischen und Badischen, also in Baden-Württemberg, auch im Vorarlberg, beträgt das Verhältnis laut den Daten von Fischer 90 zu 10. Also 90% perfekt, 10% nur noch Präteritum. Und in der Schweiz, das habe ich ja schon gesagt, da geht man davon aus, dass das Verhältnis 100 zu 0 ist. Also da gibt es wahrscheinlich ein paar Ausreißer, aber 100% perfekt in der Umgangssprache, in den gesprochenen Dialekten, 0% Präteritum. Und wie geht es jetzt aber vonstatten? Also sagt man dann zum Beispiel bei Essen irgendwie, wenn ich in Baden-Württemberg bin, sage ich da 9-mal habe gegessen und 1-mal ich aß? Oder also wechsle ich da durch als Sprecherin? Wie geht das? Mhm. Und da hat Hanna Fischer rausgearbeitet, dass es in den verschiedenen Dialektbereichen so Inventare gibt von präteritumbildenden Verben. Also es gibt zum Beispiel wieder im Ostfränkischen Verben, die haben ihr Präteritum erhalten und das wird dann auch so gesprochen. Aber die meisten Verben, die haben es nicht erhalten und da wird das Perfekt gebildet, wenn man das Verb in die Vergangenheit setzt. Fischer spricht hier eben pro Dialekt oder pro Dialektgruppe von diesen Inventaren von Verben und es gibt Dialekte, da wird nur noch ein einziges Verb im Präteritum verwendet, nämlich sein. Und alle anderen Verben im Perfekt. Es gibt Dialekte, da gibt es noch 2 bis 4 Präteritumverben oder 20 Präteritumverben oder 30 oder eben in Norddeutschland, da haben sich alle Verben im Präteritum erhalten.
Aha.
Wichtig ist, das ist verbspezifisch. Also es gibt quasi eben so Listen, Inventare, wo man sagen kann, in dem Dialekt ist es so, in dem Dialekt ist es so. Und in meinem Dialekt, da würde ich zum Beispiel sagen, also das ist jetzt natürlich anekdotische Evidenz, da würde ich schon sowas sagen wie ich war, ich wollte, ich konnte, ich durfte, vielleicht sogar ich wusste. Aber bei anderen Verben, die würde ich nur im Perfekt verwenden. Also zum Beispiel ich bin Ganger, ich bin gegangen, ich bin Kummer, ich bin gekommen, ich hab geben, ich hab gegeben. Die würde ich nie im Präteritum verwenden. Also ich kann quasi in meinem dialektalen Sprachgefühl das nachvollziehen und kann sagen, ja, es gibt anscheinend ein Inventar an Verben, die ich ins Präteritum setzen kann. Und es gibt aber Verben, die kann ich definitiv nicht ins Präteritum setzen. Natürlich im Dialekt. Und interessant hierbei ist mir aufgefallen, ist, dass es auch auf die Wortreihenfolge ankommt für mich, wie das gut klingt. Also wenn das Personalpronomen nämlich nach dem Verb kommt, dann ist das Präteritum für mich weniger ein Problem, wie wenn das Personalpronomen vor dem Verb steht. Also sowas wie gestern war ich, gestern wollte ich, heute konnte ich, das wusste ich bis jetzt nicht. Oder gestern gab es bei der Feier gutes Essen oder so. All das, da rutscht mir das Präteritum viel leichter über die Lippen, wie wenn ich sage, ich war, ich wollte, ich konnte. Das heißt, es gibt konkrete syntaktische Kontexte, die ein Faktor dafür sind, ob Präteritum eher verwendet wird oder eher perfekt. Und diese Kontexte neben verbspezifischen Merkmalen hat Hannah Fischer gesammelt für jeweils einzelne Verben und hat die miteinander verglichen und hat dann aus all diesen Faktoren so eine Art von Abbauhierarchie erstellt, die quasi zuverlässig vorhersagen kann, welche Verben am ehesten ihr Präteritum noch erhalten, am längsten ihr Präteritum erhalten, ne? Und welche Verben am frühesten ihr Präteritum verlieren, in vor allem natürlich den Dialekten des süddeutschen Sprachraums und nur noch im Perfekt gebildet werden können dort.
Alles klar. Spannend. Ich möchte auch an dieser Stelle anekdotische Evidenz anbringen und sagen, dass in meiner Wahrnehmung das tatsächlich so auch ist. Also, du hast jetzt diese drei Beispiele gegeben, wo du auf gar keinen Fall heute noch ein Präteritum gebrauchen würdest. Und diese Beispiele waren ja bei dir geben, kommen und gehen. Und das sind für mich zum Beispiel drei Verben, die ich jetzt in meiner Wahrnehmung, wie ich das gebrauche, auch problemlos im Präteritum gebrauchen würde, könnte und auch tue im Alltag, auch im mündlichen Alltag. Gestern kam ich, ich ging gestern nach Hause. Also für mich ist es gar nichts Komisches dabei, aber für dich, vor allem ja, nach diesem Personalpronomen hast du ja gesagt, ist ja ganz schlimm. Für mich ist es ganz normal, aber du würdest das als problematisch empfinden, als markiert empfinden. Und das passt ja auch, weil ich ja aus einer nördlicheren Region komme als du, Jakob.
Genau. Und das ist ja auch das Lustige, weil der Dialektgebrauch, der überträgt sich ja auch auf die Umgangssprache. Also wir reden ja miteinander nicht tiefen Dialekt, aber genau. Ich würde auch in der ganz normalen Umgangssprache nicht sagen, ich ging gestern einkaufen, sondern ich würde zu jedem Zeitpunkt immer sagen, ich bin gestern einkaufen gegangen. Also auch quasi in der standardnäheren Umgangssprache, die wir so miteinander sprechen, würde ich zu keinem Zeitpunkt jemals das Präteritum verwenden. Das ist, it's not part of my system. Ja, es ist raus. Zumindest bei den meisten Verben.
Ja, verstehe ich auch voll. Und ich weiß jetzt nicht, ob noch das kommt vielleicht als weiterer Faktor, aber ich würde auch sagen, dass die Situation, also der Kontext, in dem ich einen Satz sage und mit wem ich mich unterhalte und auf welche Art und Weise ich diese Unterhaltung führe, also sprich geschrieben, mündlich oder ist es ein formeller Satz, den ich ausspreche in einem formellen Kontext oder ist es eine umgangssprachliche Situation? Ich denke, das hat auch Auswirkungen darauf, ob ich Präteritum oder Perfekt gebrauchen würde, zumindest so in meiner Wahrnehmung.
Ja, das kann gut sein, dass das auch Faktoren sind. Also Hannah Fischer hat sich vor allem eben diese, man nennt es diatopisch, also diese regionalen Unterschiede angeguckt, alles diese klar. Areale Verteilung. Aber das sind definitiv auch Faktoren, die damit reinspielen könnten.
Ja.
Ich sag noch mal was zu der Abbauhierarchie, die Hannah Fischer da erarbeitet hat. Ich kann die nicht in Gänze durchgehen, alle Merkmale, alle Faktoren, die sie sich angeguckt hat. Aber diese Verbgruppen, die kann ich mal nennen. Also am längsten im Präteritum erhält sich das Verb sein. Also das bedeutet, dass diese Grenze, die man auf einer Karte ziehen kann zwischen Perfekt- und Präteritumnutzung im deutschen Sprachraum, dass diese Grenze von sein am südlichsten ist. Sehr viele Dialekte haben sein noch im Präteritum, wie zum Beispiel ich in meinem Dialekt. Im südlichen deutschen Sprachgebiet, also Schweiz, Österreich vermutlich auch, ist sein vor allem im Perfekt vorhanden. Danach kommen die Modalverben. Die können sich auch noch lange im Präteritum halten. Meine fränkischen Beispiele von gerade, das waren ja auch vor allem Modalverben. Also wollte ich, konnte ich, durfte ich. Danach kommen Verben, die wir für grammatische Konstruktionen brauchen. Also Hilfsverben. Werden, haben, da ist auch wieder sein dabei, aber ist ja klar, das war ja schon erwähnt. Zusätzlich auch noch bleiben. Also das sind Verben, die haben bestimmte grammatische Funktionen. Und die können deswegen ihr Präteritum auch noch länger erhalten. Die nächste Gruppe, das sind hochfrequente Verben und irreguläre Verben. Und die fallen oft zusammen in eine Gruppe. Also die irregulären Verben sind meistens die hochfrequenten Verben. Das ist sowas wie ging, also gehen, ging oder denken, dachte, ist auch sehr unregelmäßig. Die erhalten ihr Präteritum auch noch etwas länger. Dann kommen so die ganz normalen Verben. Interessant hierbei ist, ist vollkommen egal, ob die starkes oder schwaches Präteritum bilden.
Okay.
Bei dem Übergang ins Perfekt spielt es anscheinend keine so große Rolle. Und ganz zum Schluss, also die Verben, die am schnellsten ins Perfekt übergehen, das sind einfach Verben, die sehr selten genutzt werden. Sowas wie flechten oder schaufeln, das sind Verben, die auch am schnellsten ins Perfekt übergehen.
Ja, ich wüsste jetzt auch auf Anhieb gar nicht, ist, was die Präteritumform von flechten ist. Ich flochte, ich flechtete. Es ist einfacher, ich habe geflochten zu sagen.
Ganz genau. Und da sind wir schon bei dem Punkt. Also das Perfekt vom Sprechaufwand her ist es zwar aufwendiger, es zu sagen, ich habe geflochten, anstatt zu sagen, ich flocht, das wäre das Präteritum. Also habe, geflochten, 5 Silben, ich flocht, flocht 1 Silbe. Sprechaufwand, da ist das Präteritum klar vorne. Mhm. Aber der kognitive Aufwand, da ist das Perfekt klar vorne. Das Perfekt hat viel weniger kognitiven Aufwand als das Präteritum.
Und das passt ja auch zu dieser Hierarchie, die du gerade uns vorgelesen hast, weil vor allem diejenigen Verben, die in Konstruktionen gebraucht werden mit anderen Wörtern, mit anderen Verben, Hilfsverben oder das Sein-Verb, das sind ja alles so feste Strukturen, die wir häufiger in solchen Konstellationen auch gebrauchen. Da ist der kognitive Aufwand nicht so groß zu überlegen, wie war nochmal die Ablautreihe, wie bilde ich nochmal die Präteritumform, sondern das ist automatisch und irgendwie auch, würde ich vermuten, gespeichert. Während so diese gängigen Standardverben, die jetzt nicht als Hilfsverben agieren, da ist dann sozusagen schon die Abwägung kognitiver Aufwand der richtigen Präteritumsformbildung im Vergleich zu der Bildung einer längeren Perfektform, da gleicht sich das schon so ein bisschen aus. Und wahrscheinlich passt, also auch aus der kognitiven Seite, passt diese Erklärung dann auch.
Ganz genau. Also im Prinzip diese Hierarchie, die wir hier haben, das ist im Prinzip auch eine Frequenzhierarchie. Mhm. Also sein ist vermutlich das frequenteste Verb der deutschen Sprache und kann deswegen seine Unregelmäßigkeit am längsten erhalten. Sein ist ja weder stark noch schwach, sondern ist ja quasi nochmal auf eine andere Art und Weise unregelmäßig, kann aber diese komplexe Unregelmäßigkeit erhalten, weil wir es so oft verwenden, weil wir die verschiedenen Wortformen, die sein hat, also bin, bist, war, bin gewesen, so oft hören und so oft selber nutzen, dass sich das, man spricht kognitiv von Entrenchment, also dass sich das gesamte Paradigma, also alle Wortformen dieses Verbs, wahrscheinlich einzeln bei uns abspeichern.
Ja,
und wir die deswegen sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell abrufen können. Deswegen ersetzen wir die nicht durch irgendwas Regelmäßigeres. Je seltener ein Verb gebraucht wird, bei zum Beispiel flechten oder schaufeln, da habe ich nicht jede einzelne Wortform abgespeichert. Was ich abgespeichert habe, ist schaufeln. Und dann weiß ich die Regel, wie das gebildet wird. Das wäre so eine kognitive Erklärung dafür, wie sowas funktioniert. Weil ich schaufeln einfach im Alltag sehr selten höre. Du schaufeltest. Ich habe geschaufelt. Das kann ich zwar alles bilden, aber habe ich eventuell in meinem Leben davor noch nie gehört.
Also Jakob, es klingt auf jeden Fall nach einer Notwendigkeit, dass wir mal eine Folge zum Sein machen.
eine historische Folge zu den Formen des Seins, ja. Dieses Verb setzt sich ursprünglich aus 3 verschiedenen Verben zusammen.
Eben.
es ist ein Frankenstein, aber darüber wann anders
ja,
vielleicht.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, also es ist quasi so eine Frequenzsache. Man kann sagen, je frequenter ein Wort oder eine Wortform, in dem Fall reden wir über Verben, aber es ist ganz allgemein so, desto mehr kann sich dieses Wort leisten, unregelmäßig zu sein. Und andersrum gesprochen, je unregelmäßiger ein Wort oder eine Wortform, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wahrscheinlich ein relativ frequentes Wort ist, weil wir uns als Sprechende sonst nicht leisten würden, dass dieses Wort so unregelmäßig ist. Aber auch das sind so Tendenzen. Aber prinzipiell jedes Wort, jede Wortform unterliegt einer ständigen Erosion, also sowohl einer kognitiven, wir wollen uns nicht alles einzeln abspeichern, als auch einer aussprachetechnischen, wir wollen uns gerne auch mal Silben sparen, wenn wir das können, wenn wir damit die Bedeutung nicht verändern. Und je häufiger wir quasi das Sprachmaterial nutzen und sagen, desto mehr stärken wir es und es kann quasi dieser Erosion widerstehen. Mhm. Fällt die Frequenz von einem Wort aber ab, das passiert in der Sprachgeschichte häufiger, bestimmte Begriffe werden nicht mehr so oft gebraucht, dann, ja, ist dieses Wort angezählt. Dann kann es sein, dass dieses Wort, zumindest wenn es ein sehr unregelmäßiges Wort ist, bald ausgetauscht wird oder diese Wortform, wenn sie unregelmäßig ist, bald durch eine regelmäßige ausgetauscht wird. Es können sich aber, lieber Anton, Nischen auftun, in die so ein Wort oder eine Wortform oder eben auch so eine ganze grammatische Kategorie flüchten kann. Und so ist das auch mit dem Präteritum. Das Präteritum hat sich nämlich im schriftlichen Standard des Deutschen konserviert als die normale, die einfache Vergangenheitsform, die wir nutzen, wenn wir über die Vergangenheit schreiben, also wenn wir über irgendwas in der Vergangenheit berichten. Und das wird allen Schulkindern im deutschen Sprachraum beigebracht, dass man da das Präteritum verwendet.
Mhm. Oh ja.
Das ist übrigens keine Regel des Deutschen. Also ich habe ja schon öfter gesagt, nur die Rechtschreibung des Deutschen ist amtlich und im staatlichen Auftrag geregelt. Mhm. Alles andere ist frei, auch die Grammatik, auch die Nutzung von grammatischen Formen. Also das ist ja nicht mal Grammatik, sondern das ist ja nur, wie nutze ich die Grammatik, die mir zur Verfügung steht. Das ist keine Regel, aber es ist eine Konvention und diese Konvention besteht im gesamten deutschen Sprachraum. Und das könnte so ein bisschen die Nische des Präteritums sein, also die Schriftvergangenheit, in die sich das Präteritum so ein bisschen rein schmiegt im Moment. Und der Standard, das haben wir ja auch schon ein paar Mal festgestellt, wirkt auf jeden Fall immer konservierend. Also der Standard erhält Dinge, die sonst vielleicht schon verschwunden wären oder sonst vielleicht im Verschwinden begriffen sind.
Ja, und ich denke, das passt ja auch perfekt zu dem, was wir auch in der letzten Folge gesagt haben, beziehungsweise worüber wir uns in der letzten Folge ausgetauscht haben, nämlich, dass natürlich im Rahmen der Online-Kommunikation diese Mündlichkeit auch jetzt mehr Einzug erhält ins Schriftliche. Das heißt, wir schreiben so, wie wir normalerweise reden. Also sprich, wir gebrauchen dann auch automatisch häufiger das Perfekt als Präteritum zum einen. Und zum anderen, dass solche Funktionen jetzt dazukommen, wo wir Nachrichten diktieren. Da ist ja die Grenze zu dem Geschriebenen ja noch weiter weg. Die ist ja fast gar nicht mehr sichtbar, semipermeabel. Und deswegen vermute ich, dass der Präteritumsschwund da auch aufgrund der technischen Entwicklungen auch weiter zunehmen wird.
Ja, sehr gut. Also du bist schon beim Ausblick und ich würde auch sagen, also prinzipiell ist erstmal zu erwarten, dass diese Grenze, also beziehungsweise diese Grenzlandschaften, diese Staffellandschaft zwischen Perfekt im Süden und Präteritum im Norden, dass die wahrscheinlich immer mehr nach Norden wandern wird. Also, dass das Perfekt sich weiter ausbreitet und das Präteritum weiter verschwindet. Das ist einfach das, was wir bisher in der Sprachgeschichte so beobachten. Und es entspricht auch anderen Trends. Es könnte aber auch einfrieren. Also, es könnte auch jetzt bei dem Stand bleiben, wo wir sind.
Ja, ja.
Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass sich das bis komplett nach oben hindurch zieht. Gleichzeitig ist ja aber das Präteritum in der Schriftsprache erhalten, was konservierend wirken kann und sich auch wieder auf das gesprochene Deutsch, also egal welcher Dialekt, rückwirken kann. Zum Beispiel in beinahe allen Dialekten des Deutschen ist der Genitiv geschwunden, und zwar schon vor mehreren Jahrhunderten. Aber niemand würde behaupten, dass das Deutsche keinen Genitiv mehr hat, weil er ist ja in der Schriftsprache erhalten. Wir lernen ihn alle in der Schule.
Ja.
Und ähnlich wie der Genitiv ist das Präteritum teilweise auch so ein bisschen die Prestige-Variante. Also es heißt wegen des Wetters und es heißt halt dann, gestern gingen wir einkaufen und nicht gestern sind wir einkaufen gegangen. Ja? Es könnte sich rückwirken auf Menschen, die versuchen, möglichst standardnah zu sprechen.
Mhm.
Aus den verschiedensten Gründen. Und könnte damit das Präteritum quasi wieder Einzug in die mündliche Umgangssprache bekommen. Ob das Präteritum also ganz verschwinden wird, ist unklar. Und es ist für die nächste Zeit, also ich würde jetzt mal sagen für die nächsten Jahrhunderte, erstmal unwahrscheinlich. Denn der Standard konserviert das Präteritum und das Präteritum wird ja auch weiterhin in der Umgangssprache genutzt, eben im nördlichen deutschen Sprachraum. Es könnte natürlich passieren, dass das Präteritum so eine reine Schriftvergangenheit wird und das Perfekt die alleinige mündliche Vergangenheitsform wird. Was mich in der Hinsicht, also ich rede jetzt über weitere Forschungen, die irgendjemand mal tun kann, was mich in der Hinsicht interessieren würde, ist, wie denn Romane heutzutage geschrieben werden. Also ich stelle mir vor, dass eine Person hergeht und mal die 10 bestselling deutschsprachigen Romane der letzten 3 Jahre vergleicht und nachguckt, wie viel Präteritum, wie viel Perfekt kommt da eigentlich noch vor. Also ist das Präteritum überhaupt noch so vorherrschend in der Schriftsprache, wie wir das tun? Weil ich merke bei mir, ich achte da nicht drauf. Ich habe das in der Schule gelernt. Ich schreibe jetzt natürlich auch wenig Erzähltexte. Aber trotzdem muss ich natürlich sprachhistorisch manchmal über die Vergangenheit reden. Und ich merke da manchmal absatzweise, hier habe ich jetzt Präteritum gesetzt. Hier steht wieder Perfekt. Ja, hier steht jetzt wieder Präteritum. Sollte ich das irgendwie angleichen? Oder denke ich mir immer so, naja, ich bin Linguist, also ich weiß, dass es eh dasselbe bedeutet. Von daher ist eigentlich egal. Lieber Anton, das war mein Thema zum Kampf der Vergangenheiten. Und man kann sagen, das Perfekt gewinnt wahrscheinlich.
Das wird sich zeigen, Jakob. Ja, vielen lieben Dank für diese großartige, spannende und interessante Folge. Ich fühlte mich teilweise wirklich zurückversetzt an die Sprachgeschichte.
Du fühltest dich? Du fühltest dich zurückversetzt?
Ich fühlte mich zurückversetzt in Studienzeiten, in sprachgeschichtliche Seminare, die ich besucht habe. Das war auf jeden Fall schön. Und du hast zum Schluss auch wie so oft das mir vorweggenommen, was auf meiner Zungenspitze schon lag als kleiner Nachtrag, nämlich diese Überlegung oder Beobachtung besser gesagt, wie ist es denn in der Belletristik? Und ich weiß nicht, ob es dazu auch Forschung gibt, die dann einfach auszählt, wie häufig welche Verbform verwendet werden. Aber mir ist es neulich tatsächlich aufgefallen. Ich hatte ein Buch gelesen und mir ist es aktiv aufgefallen, dass dort Präteritum verwendet worden ist. Und ich bin darüber gestolpert, nicht weil das irgendwie eine einmalige Sache in diesem Buch war, sondern ich bin darüber gestolpert, weil mir das aufgefallen ist, dass der Stil dadurch, wahrscheinlich auch aufgrund anderer Besonderheiten von diesem Text, aber dass der Stil dadurch auch ein bisschen beeinflusst worden ist, dass dort plötzlich Präteritum stand. Und ich hatte mir auch die Frage gestellt, ob es vielleicht nicht so etwas spezifisch belletristisches ist, dass man heute in der Belletristik häufiger auf tatsächlich diesen schriftlichen Präteritumsgebrauch zurückweicht.
Ja, also wie gesagt, ich denke, es ist eine Art von Prestige-Variante auch geworden, sodass Leute da sehr drauf achten, auf jeden Fall Präteritum zu verwenden. Ich hatte neulich auch den Moment, das war ein ganz weirder Text, weil der war in der Du-Form geschrieben. Denn es war ein Krimi-Dinner und da habe ich eine Rolle gehabt und dann wurde beschrieben, was ich gemacht habe, aber halt in der Du-Form. Und das war auch alles Präteritum. Und es ist mir wirklich fast aufgestoßen. Also du unternahmst einen Versuch, das und das zu tun. Du fühltest dich nicht gut. Also gingst du da und dahin. Und wenn wir über Frequenz geredet haben, diese zweite Person Singular, die ist in der Sprache viel seltener als die erste oder die dritte Person. Also viel eher machen Leute Ich-Aussagen oder reden über andere Menschen, als dass sie zu anderen Menschen sprechen, zumal in der schriftlichen Sprache. Und deswegen ist diese zweite Person im Präteritum die ist für mich in meinem Sprachsystem beinahe unmöglich. Also die gibt es schon gar nicht mehr. Also wirklich, es fühlt sich für mich falsch an. Ich habe das in meinem Sprachgefühl ist es ungrammatisch. Ich weiß natürlich, es ist nicht ungrammatisch, zu sagen, du unternahmst, aber es fühlt sich nicht gut an. Und quasi die Bestätigung, dass das so ist, habe ich dann bekommen, weil Leute, mit denen ich das gespielt habe, haben mich dann auch darauf hingewiesen, haben gesagt, hey, das ist total komisch, dass das irgendwie hier, du fühltest, du unternahmst, du gingst und so. Und das war natürlich, Leute, muss man jetzt dazu sagen, aus dem süddeutschen Sprachraum, also die sind auch eher perfekt Menschen als Präteritumsmenschen. Aber also ich dachte mir dann so, okay, es ist anscheinend so auffällig, dass hier, dass dieses Präteritum steht und so fernab zumindest der Sprachrealität dieser Menschen aus dem süddeutschen Sprachraum, dass es ja wirklich einem falsch vorkommt. Und das fand ich schon interessant. Also das Präteritum ist wirklich in der Realität, in der Sprachrealität vieler Menschen wirklich geschwunden. Es ist wirklich nicht mehr da. Oder zumindest manche Formen davon. Ich würde sagen, die zweite Singular und die zweite Plural sind da definitiv schon dabei.
Und ich schließe mal an diesen Punkt da an, was mir gerade auch noch in den Sinn kam. Ich weiß jetzt nicht, ob das was mit Alter der Benutzerinnen und Benutzer zu tun hat. Aber wenn wir uns jetzt mal als Großraumjugend definieren, dann könnte man ja schon irgendwie sagen, dass für uns die Perfektform schon etwas Normaleres ist als vielleicht bei älteren Menschen. Aber eine Beobachtung, die ich gemacht habe, wenn wir jetzt auf Kleinraumjugend schauen, also wirklich Jugendliche bis 20 Jahre oder so, dann kann ich auf jeden Fall anekdotisch wiederum die Beobachtung teilen, dass Jugendliche häufiger die Perfektform nutzen. Das ist mir nämlich da aufgefallen, als ich Deutsch unterrichtet habe an einer Schule und so ein gängiges methodisches Tool, was man im Literaturunterricht auch immer wieder macht, ist, dass man ältere Klassiker, also sehr unzugängliche Texte für Schülerinnen und Schüler, Goethes Faust oder Franz Kafka oder wer auch immer noch, dass man die dann auch umschreibt. Also die Schülerinnen und Schüler bekommen dann die Aufgabe, den Text umzuschreiben auf die heutige Zeit mit der Sprache, die sie halt heute gebrauchen würden, um auch diese Barriere der schwer verständlichen Sprache, die ja häufig Präteritumformen dort enthält, aufzubrechen. Und eine der häufigsten Sachen, die verändert wird, sind halt die Verbformen. Dann weisen diese SchülerInnen-Texte plötzlich keine Präteritumsformen auf, sondern da ist dann vieles mit habe gegessen, habe getan und so weiter aufgeschrieben, also mit den Perfektformen. Und das ist auf jeden Fall so salient gewesen, so auffällig für mich gewesen, dass ich es auch gemerkt habe. Also das ist auf jeden Fall krass.
Ja.
Lieber Jakob, ich danke dir vielmals für diese super spannende und interessante Folge nochmal.
Vielen Dank dir fürs Zuhören.
Ja, sehr gerne. Ich habe heute sehr viel gelernt. Und hoffe, dass unsere ZuhörerInnen auch spannende Aspekte für sich mitnehmen konnten.
Tatsächlich, das Perfekt hier, ich habe gelernt, das ist noch in so einer ursprünglichen Resultativform. Also du hast etwas gelernt und jetzt weißt du es. Das kann man nicht so gut ins Präteritum setzen. Also ich lernte heute sehr viel, ist nicht ganz
Klingt ein bisschen auffällig.
Würde ich sagen.
Ist ein bisschen auffällig. Ja. Ich lernte heute viel. Aber falls euch die Folge genauso großartig wie mir gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine positive Rückmeldung in Form einer Sterneabgabe oder eines Herzchens in der Podcast-Plattform eurer Wahl. Außerdem könnt ihr uns natürlich sehr, sehr gerne Feedback schicken, entweder in Form von Kommentaren in der Podcast-App eurer Wahl oder per E-Mail. Unsere E-Mail-Adressen findet ihr in den Shownotes. Ganz unten. Oder ihr könnt auch auf unserem Instagram-Channel uns schreiben. Wir sind dort auch aktiv und lesen die Nachrichten auch regelmäßig. Also ihr habt verschiedenste Möglichkeiten, uns euer Feedback zu schicken. Neben dem Feedback könnt ihr natürlich uns auch Ideen für weitere Folgen senden. Da aufpassen, wenn es eine Themenidee ist, die tatsächlich nur von Jakob oder mir bearbeitet werden sollte, dann schickt uns das einfach am besten per E-Mail an die jeweilige Adresse und dann können wir in dem Podcast uns gegenseitig auch überraschen mit dem Themenvorschlag. Und ich sage Tschüss! und bis zum nächsten Mal in 2 Wochen.
Tschüssi.
Das ist jetzt alles auf der Aufnahme. Ich werde es auf jeden Fall gleich nach unserer Aufnahme mir das antun. Warte mal, stopp. wie heißt das?
Willst du was sagen?
Darf ich dazu was sagen?
Genau. Egal.
Okay, auch geil. Oh, entschuldige. Ich muss lernen, mich zu melden. Nee.
Fossilierter. Oh, ich komme gerade so ins Labern. Sorry. Das lasse ich weg. Genau, das lasse ich, glaube ich, weg. Bla bla bla. Ah, fuck it. Ich sag alles. Wir sind bei 59 Minuten und ich bin bei der Hälfte des Skripts.
Ui, wirklich? Junge Digga. Okay. Crazy. Also das ist auf jeden Fall krass. Das war's, ne?